Die Taz ist eine Zeitung in den allerbesten Händen, nämlich denen ihrer LeserInnen. Hallo, mein Name ist Lana Wittig und ich leite bei der Taz die Genossenschaft. Denn die Taz gehört seit jeher keinem Konzern, sondern mittlerweile über 23.000 Leserinnen und Lesern. Und wenn auch Sie MiteigentümerInnen einer wahrhaft unabhängigen Zeitung werden wollen, besuchen Sie uns für mehr Infos auf www.taz.de/genossenschaft.
Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Seit zwei Wochen sind in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington D.C. Nationalgardisten und Nationalgardistinnen im Einsatz. Und seit Sonntagabend sind sie nun entgegen vorheriger Versprechungen auch bewaffnet. Auch in anderen Großstädten, wie zum Beispiel Chicago, ist der Einsatz der Nationalgarde geplant. Und offiziell geht es dabei um Verbrechensbekämpfung und die Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung, die Trump gefährdet sieht. Aber was bezweckt Trump eigentlich mit der Stationierung? Darüber sprechen wir in der heutigen Folge von Fernverbindung. Mein Name ist Fabian Schröer. Ich bin Redakteur im Auslandsressort der Taz und freue mich, heute unseren US-Korrespondenten Hans-Jürgen May begrüßen zu dürfen. Hallo Hans-Jürgen.
Hallo Fabian, danke für die Einladung.
Du wohnst ja seit 6 Jahren in Washington D.C. und kennst dich dementsprechend gut aus in der Stadt. Die Stadt ist demokratisch regiert, die US-amerikanische Hauptstadt, und gilt als liberal. Die EinwohnerInnen sind bekannt dafür, Trumps Politik eher kritisch gegenüberzustehen. Und nun laufen bewaffnete NationalgardistInnen am Hauptbahnhof Union Station umher. Wie genau muss ich mir das denn vorstellen im Stadtbild?
Ja, wie du bereits angesprochen hast, die Stadt selber ist wirklich sehr demokratisch. Und im Stadtbild, du siehst halt im Endeffekt eine Militarisierung der Stadt. Du hast Militärfahrzeuge, wie du angesprochen hattest, am Hauptbahnhof, an der Union Station, aber auch in anderen Gebieten, vor allem in den touristischen Gebieten, also um das Lincoln Memorial, um die National Mall, um den Kongress, um das Kapitol, um das Weiße Haus natürlich und auch in den Ausgehvierteln, die Zentren der Kriminalität in den vergangenen Jahren waren. Also es gibt den Navy Yard, ein ehemaliger großer Stützpunkt für die US-Marine. Das sind jetzt hauptsächlich Bürogebäude. Das Militär ist immer noch dort. Und dort findet man viele bewaffnete Polizisten. Also da, es war schon immer ein großer polizeilicher Aufwand in diesen Gegenden. Aber seit Aufstellung der Nationalgarde oder seit der Entsendung der Nationalgarde, ja, ist es einfach deutlich sichtbarer, würde ich sagen. Das ist wirklich der größte Unterschied. Es ist einfach sichtbar. Und ja, viele Menschen, wie du es angesprochen hast, sind keine großen Fans der Trump-Regierung hier in der Stadt. Und das hat sich auch in den letzten Wochen gezeigt. Es gibt Beschimpfungen gegenüber diesen Nationalgardisten, die entsandt wurden. Und ja, Leute sind einfach, ich glaube, hier würde man sagen, on edge. Also ein bisschen einfach, ja, fühlen sich unwohl mit so viel bewaffneten Militarisierung in der Stadt.
Die Nationalgarde ist ja eine militärische Reserveeinheit. Da klingt ja aus deutscher Perspektive der Einsatz im Inland, also ein militärischer Einsatz im Inland, klingt erstmal arg. Das klingt erstmal nach nationaler Krise, nach Ausnahmezustand. Wie ist das denn eigentlich zu bewerten? Ist das so üblich in den USA?
Ja, also die Nationalgarde ist hauptsächlich dafür gedacht, um Aufstände niederzuschlagen. Also wir haben es während der Menschenrechtsbürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren gesehen. Dort kam die Nationalgarde sehr oft zum Einsatz, wenn es um Bürgerrechtsproteste ging. Und es geht vor allem darum natürlich. Und dann das Zweite ist bei Katastrophen, Überschwemmungen, genau, Waldbränden. Dann wird auch oft die Nationalgarde hergenommen, um einfach zu helfen bei der Vorbereitung oder nach einer Katastrophe beim Wiederaufbau. Wie Trump die Nationalgarde in diesem Fall hernimmt, ja, das ist ungewöhnlich. Und im Moment hat es auch viel damit zu tun, dass es hier in Washington passiert, weil Washington einfach diesen Sonderstatus hat als US-Hauptstadt, als kein Bundesstaat. Große Teile der Stadt sind unter Bundeshoheit. Und auch die Bürgermeisterin und der ganze Stadtrat brauchen noch immer die Absegnung für irgendwelche Ausgaben des US-Kongresses. Und das gibt Trump und der Regierung natürlich viel ja, ich glaube, Steuerungshoheit, würde ich es mal nennen, um einfach aktuell so vorzugehen. Das soll aber nicht heißen, dass es hier in der Stadt keine Kriminalität gibt. Washington gehört zu einer Stadt, in der Kriminalität alltäglich ist.
Das ist so die offizielle Begründung der Regierung, richtig?
Ja, ganz genau. Das ist die offizielle Begründung. Und ja, also wir haben in den vergangenen paar Jahren einen Anstieg, vor allem der Mordrate gesehen. Das besonders während der Pandemie. Doch wie überall berichtet wurde, nachdem Trump diese Entscheidung getroffen hatte, die vergangenen zwei Jahre, ist die Kriminalitätsrate hier in der Stadt eigentlich rückläufig. Das soll nicht heißen, dass, wie gesagt, ein paar Regionen in der Stadt, ein paar Nachbarschaften immer noch ein gefährliches Pflaster sind, wo man vielleicht nachts nicht unbedingt hingehen sollte. Aber es ist nicht dieser Ausnahmezustand, den die Regierung öffentlich kundtut. Und ja, und das macht es halt schwierig, weil es ist nicht nur, ich glaube, ganz besonders von Trump, er spricht die Dinge, die die Menschen bewegt, an, aber seine Lösungsvorschläge sind immer zweifelhaft, um es nett auszudrücken.
Gesprochen hast du ja wahrscheinlich auch mit Leuten auf der Straße oder Bekannten. Wie denken die denn über die Stationierung? Was sagen die denn so?
Ja, es kommt wirklich darauf an, mit wem du redest. Also so Leute wie ich, die hier in der Stadt arbeiten, vielleicht auch in Regierungskreisen arbeiten, als Journalisten, in Gebieten wohnen, wo Kriminalität nicht alltäglich ist. Für die ist es eben ein Machtspiel, das Trump hier vollzieht. Die sehen die Kriminalität nicht täglich. Für sie ist es komplett überzogen, was aktuell vor sich geht. Aber wenn man in Gebiete wie Anacostia ist zum Beispiel eine Nachbarschaft, wo Kriminalität tagtäglich stattfindet, wo ja Gewalttaten tagtäglich stattfinden. Und wie ich mich mit Leuten dort unterhalten habe, die sehen es eher positiv. Die wissen zwar, dass es sind ja nur 2 Wochen bis jetzt, dass im Endeffekt muss man abwarten, ob das wirklich was bringt. Aber sie freuen sich, dass was unternommen wird. Das wurde mir so gesagt. Ich habe mich mit einer Frau unterhalten, einer schwarzen Frau, die leider ihren Sohn, der Anfang 20 war, vor einem Jahr in einer Schießerei verloren hatte. Er wurde umgebracht. Und sie hat mir gesagt, dass sie das gerne sieht, dass endlich was passiert. Sie hat kein Problem damit. Sie hofft, dass das auch wirklich Erfolg habe und dass Washington einfach dadurch lebenswerter wird. Dasselbe wurde mir auch gesagt von Geschäftsleuten, die mit Obdachlosen zu kämpfen hatten. Also wo Obdachlose zum Beispiel in den Türeingängen geschlafen haben. Auch die waren an sich, sie verstehen, dass die Menschen oftmals nichts dafür können, dass sie auf der Straße landen. Aber sie waren froh, weil es einfach ihr Leben, ihr Geschäft nicht mehr beeinflusst. Also es kommt wirklich darauf an, mit wem du redest. Es kommt auf die soziale, auf die wirtschaftliche Lage einer individuellen Person an, wie die Leute hier in der Stadt darüber reden.
Nun ist ja die Begründung, Kriminalitätsbekämpfung, ist ja erstmal eine, du hattest es gerade schon kurz angeschnitten, ist ja eine ungewöhnliche Begründung für die Entsendung der Nationalgarde. Wir hatten ja jetzt schon im Juni hatten wir den Einsatz in Los Angeles, wo es um praktisch die Sicherstellung der Arbeit der US-Abschiebebehörde ICE ging. Da war ja auch die Frage, darf Trump eigentlich so in die Autonomie des Bundesstaats Kalifornien eingreifen? Nun ist es in Washington, hast du ja gerade auch schon gesagt, das ist kein Bundesstaat, das untersteht mehr der föderalen Verwaltung. Darf Trump das denn eigentlich trotzdem einfach so? Kann er einfach die Nationalgarde entsenden?
Also hier in Washington hat die Regierung Trump die Hoheit über die Nationalgarde. Also die Nationalgarde von Washington D.C. steht unter Bundeshoheit und als Präsident, als Führer des Landes, ja, darf er das machen. Er darf sie einsetzen, er darf sie hier benutzen zu was. Im Endeffekt braucht er nicht mal eine Begründung dazu. Er kann sie einfach entsenden. Das Problem ist dann, wenn wir über andere Städte reden. Trump hatte in den vergangenen Wochen Städte wie Chicago, und ich glaube, du hast es auch schon in Chicago angesprochen, Baltimore, Städte, die auch immer wieder wegen ihrer hohen Kriminalitätsrate in den vergangenen Jahrzehnten in den Schlagzeilen standen. Und dort wäre es anders. Genauso wie im Fall, den du angesprochen hattest, vor ein paar Monaten in Los Angeles, dürfte es dort die Zustimmung des Gouverneurs des jeweiligen Bundesstaates, also im Fall von Chicago wäre das Illinois und im Fall von Baltimore, Maryland. Und ja, da ist dann die Frage, darf Trump ohne Zustimmung wirklich die Nationalgarde entsenden? Und es gab ja Gerichtsverhandlungen zum Fall in Los Angeles. Und wie die Gerichte entschieden haben, ist das einfach nicht klar. Es liegt wirklich in der rechtlichen Grundlegung und der Begründung, die Trump hernehmen würde, ob die Begründung der Kriminalität und der Verschönerung und der Sicherheit ausreichen würde, gilt aktuell mehr als zweifelhaft. Aber es kommt wirklich auf den Richter im Endeffekt dann an, zu entscheiden, ob das rechtmäßig ist oder nicht. Und wie wir gesehen haben, nimmt die Trump-Regierung dieses Risiko in Kauf, einfach vorzupreschen und dann zu sehen, ob das wirklich auch rechtlich Bestand hat.
Dieses Vorpreschen, das soll ja auch so ein bisschen nach außen zeigen, dass Trump der starke Mann ist, dass er was tut, dass er was an den, er hat ja mal von American Carnage gesprochen, also dem amerikanischen Blutbad auf den Straßen, also die wirklich die öffentliche Ordnung wiederherzustellen, dass er praktisch der etwas ändert und Amerika wieder großartig macht, wie er überall verspricht. Da ging es um Obdachlosigkeit, um Kriminalität und so weiter und so fort. Und dagegen will er was tun, das möchte er seinen Anhängern zeigen. Nun ist es ja so, dass gerade auch in dem Fall von Los Angeles das Ganze auch so ein bisschen nach hinten losgegangen ist, weil auch der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, sich auch ganz gut in seinem Widerstand profilieren konnte, also seinem Widerstand gegen Trump und gegen Trumps Einsatz der Nationalgarde. Hast du das Gefühl, dass sowas auch weiterhin passieren kann, auch in dem Fall von Washington D.C. jetzt gerade oder auch eventuell in Chicago oder Baltimore später?
Ja, davon ist auszugehen. Hier in Washington, wie gesagt, es ist ein Sonderfall. Man hört tagtäglich, also wenn die Bürgermeisterin hier, Muriel Bowser, eine Pressekonferenz gibt, ja, sie ist nicht froh, was hier passiert. Sie ist nicht glücklich darüber, aber sie versteht auch, dass dies die US-Hauptstadt ist, dass sie auf die Zustimmung des Kongresses, der Regierung angewiesen ist. Und somit hier in Washington ist es so nach dem Motto, ja, wir machen mit, auch wenn es uns nicht gefällt, weil wir einfach mitmachen müssen. In anderen Bundesstaaten besonders, du hast ja gerade Gavin Newsom in Kalifornien angesprochen, der amtierende Gouverneur dort, besonders in Bundesstaaten wie Maryland oder Illinois, wo die Städte Chicago und Baltimore eben liegen, sind auch beide Gouverneure, werden als mögliche Kandidaten für 2028 für das demokratische Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten gehandelt. Und ich glaube, für beide Gouverneure, für Pritzker, J.B. Pritzker in Illinois und Westmore in Maryland, wäre ein Widerstand positiv für eigene politische Karriere. Also ich ist davon auszugehen, dass wenn Trump wirklich die Nationalgarde in beide Städte entsenden würde, dass die genauso zurückschlagen würden wie ein Gavin Newsom in Kalifornien.
Bei dem Widerstand von Newsom in Kalifornien ging es ja auch viel um den Schutz von AmerikanerInnen oder eben Nicht-AmerikanerInnen mit lateinamerikanischen Wurzeln, die illegal in den USA wohnen. Das war ja auch ein Hauptgrund, weswegen die Nationalgarde nach Kalifornien entsandt wurde. Nun taucht das nicht in der offiziellen Begründung für die Entsendung nach Washington auf. Viele spekulieren aber darüber, dass es auch etwas damit zu tun haben könnte. Nun sind sowohl Washington D.C. als auch Chicago sind sogenannte Sanctuary Cities, also Städte, die sich dem Schutz von Minderheiten bzw. Leuten ohne amerikanischen Pass verpflichtet haben. Welche Rolle spielt das denn dabei?
Wie du schon angesprochen hast, keine offizielle Rolle. Also offiziell spielt es wirklich keine Rolle. Aber wir haben in beiden Städten, also hier in Washington, auch in Chicago, haben wir definitiv in den letzten Wochen beobachtet, dass ICE, also die Einwanderungs-, die Immigrationsbehörde, ihre Zugriffe durchaus ausweitet. Ob dies mit der Entsendung der Nationalgarde wirklich zu tun hat oder mit dem Vorwand der Dekriminalisierung der Städte, ist schwer zu sagen. Aber es passiert und es, glaube ich, es gibt den Behörden, die illegale Einwanderer versuchen zu fassen und abzuschieben, so eine Art Deckmantel unter dem sie sich verstecken können. Das ist definitiv so. Wie gesagt, wie weit das Thema Einwanderung, das ja Trump wirklich zum Wahlsieg in manchen Teilen verholfen hat, hier eine Rolle spielt, ist einfach schwer zu sagen. Aber es ist ein Ziel. Du weißt ja selber, dass Trump die größte Massenabschiebung in der Geschichte des Landes versprochen hat. Und daran will er festhalten. Und ich glaube, wie gesagt, diese Entsendung oder diese Militarisierung der US-Städte macht es einfacher, das auch durchzuführen.
Ist das denn der Hauptgrund, meinst du? Oder was siehst du persönlich da noch für andere Hintergründe?
Also ich glaube, es hat viel damit zu tun, politisch. Wenn du dir die Kriminalitätsstatistik in den USA ansiehst, ja, Kriminalität ist einfach höher in Großstädten. Das liegt einfach daran, weil mehr Leute in den Großstädten leben. Aber komischerweise spricht Trump nie an die Großstädte in republikanisch regierten Bundesländern. Zum Beispiel die Stadt mit der höchsten Mordrate in ganzen USA ist Memphis, Tennessee. Tennessee ist ein republikanisch regierter Bundesstaat. Ich habe noch nichts davon gehört, dass Trump die Nationalgarde nach Tennessee schicken will, um dort aufzuräumen. Also viele Menschen denken, es hat wirklich damit zu tun, um einfach gegen demokratische regierte Bundesstaaten und Städte vorzugehen und zu zeigen, im Endeffekt der Bevölkerung zu zeigen, schau, ich mach was. Die Demokraten, die eure Städte und eure Bundesländer regieren, haben euch hängen lassen. Jetzt bin ich hier und bitte wählt für mich das nächste Mal.
Damit sind wir auch schon fast am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Aber wir wären nicht die Taz, wenn wir nicht auch noch diese Frage hinterher schieben würden. Was macht denn die Linke in Washington gegen Trumps Stationierung der Nationalgarde?
Ja, leider muss ich sagen, dass so diese Proteste, die wir zum Beispiel in Los Angeles gesehen haben und diese Bewegung hier in Washington bislang, ja leider einfach ein bisschen flach fällt. Es hat vielleicht damit zu tun, dass Washington eine Stadt ist, in der ja viele Menschen einfach zum Arbeiten kommen, ein paar Jahre hier bleiben und die Community, die Verbundenheit mit der Stadt nicht so groß ist wie zum Beispiel in Südkalifornien. Aber leider muss ich sagen, also ja, es gab ein paar Vorfälle, es gibt täglich Demonstrationen. Ich habe mir letzte Woche eine Demonstration gegen die Entsendung der Nationalgarde hier in der Stadt angeschaut und es waren vielleicht möglicherweise 100 Menschen. Also der Widerstand hier in Washington hält sich wirklich in Grenzen. Wenn du, wie gesagt, haben wir schon drüber gesprochen, wenn du mit Menschen selbst redest, ja, sind sie die meisten dagegen. Aber es gibt keinen großen Widerstand der Linken hier in der Stadt. Das hat auch damit zu tun, wie gesagt, dass die Politiker hier in der Stadt einfach abhängig von der Bundesregierung sind. Ohne Bundesregierung läuft hier in der Stadt sehr wenig. Ich glaube, die größte Gefahr ist Entzug von finanziellen Mitteln. Und Trump und seine Regierung wissen genau, wie sie das ausspielen sollen. Und somit hält sich der Widerstand in Grenzen. Es gibt ein paar Stadträte, die immer wieder sich in Szene setzen. Aber so eine wirklich cohesive, also so eine wirkliche koordinierte Anti-Trump-Bewegung oder so, die gibt es einfach in dieser Stadt nicht.
Es bleibt also noch abzuwarten, ob die Protestbewegung sich weiter organisiert und inwiefern. Wir sind heute am Ende angelangt mit unserer heutigen Folge von Fernverbindungen. Ich danke dir, Hans-Jürgen, recht herzlich fürs Mitmachen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Außerdem danke ich Daniel Fromm für die Produktion und Janset Itchpinar für die Redaktion. Wenn ihr gerne die Fernverbindung hört und wollt, dass wir euch unsere Inhalte weiterhin kostenlos zur Verfügung stellen können, dann schaut doch gerne auf taz.de vorbei und schaut beim freiwilligen Bezahlmodell der Taz, Taz zahlig vorbei. Außerdem teilt uns gerne auf Social Media und bei euren Freunden und Verwandten und allen, die ihr kennt. Nächstes Mal begrüßt euch dann an dieser Stelle meine Kollegin Judith Poppe. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und alles Gute. Bis dann.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.